Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Zwischen Anden und Reihen, zwischen Tradition und Entdeckung. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Laberlümmel-Studio. Er ist Deutsch-Amerikaner und ist gleich in zwei Burschenschaften aktiv, der chilenischen Burschenschaft Montaña und der Kölner Burschenschaft Alemannia. Was bringt einen jungen Studenten dazu, sich der deutschen Verbindungstradition anzuschließen? Erst in Köln und dann in Südamerika. Wie lebt man das deutsche Kulturerbe zwischen Vulkan, Pisco und Kneipen? Und was unterscheidet das Burschenschaftersein in Santiago von dem in der Domstadt? Heute sprechen wir mit einem echten Brückenbauer zwischen Kontinenten, Kultur und Couleur. Herzlich willkommen, Aaron Melas.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf heute.
Ja, super. Schön, dass das geklappt hat. Den Talk haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger geplant. Mhm. Aaron, du bist ja Mitglied der Kölner Burschenschaft Alemannia. Wie ist das passiert, dass du dort aktiv geworden bist und dann in Chile?
Also zuerst aktiv geworden in Köln bin ich einfach auf Wohnungssuche, wie viele. Habe ich auf WG gesucht, nach einer Wohnung gesucht und hatte angefangen, in Köln angefangen zu studieren. Mhm. Und dann bin ich auf zwei Besichtigungen gewesen, einmal bei uns und einmal bei der Kölner Burschenschaft Wartburgsee via Leipzig, unsere Verbandsbrüder auch. Und dann habe ich mich für uns entschieden. Da gab es auch hier und da mal ein paar Leute, die haben mich im Nachhinein darauf angesprochen, warum denn hier. Und dann nach Chile bin ich gekommen, da wir jemanden hatten, der hat sein Auslandssemester bei uns gemacht, der Joachim. Mhm. Und der war auch in der gleichen Universität wie ich, an der CBS International Business School. Mhm. Und dort in dem Laufe meines Studiengangs war auch ein Auslandssemester verpflichtend. Und dann, als Joachim wieder zurück nach Chile gegangen ist, dachte ich mir, jetzt, wo ich mein Auslandssemester machen muss, warum nicht einfach dann auch unten in Chile bei der Montaña in Concepción? Weil er war von der Burschenschaft Montaña. Mhm. Und sonst hätte ich davon vorher noch gar nichts gewusst. Und so bin ich dazu gekommen.
Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch wieder dann Zufall, dass man dann denjenigen, der dann dort an der Uni beim Weg läuft und er dann auch noch Südamerikaner ist und einer von den wenigen, die halt Burschenschafter sind.
Ja, ich meine, er hat ja auch bei uns gewohnt. Ach so, okay. Und es ist dann auch bei uns aktiv geworden. Daher hatten wir eine sehr gute Verbindung und mittlerweile ist er auch dort mein Leibbursch geworden. Aha. Und auch hier ist er der Leibfuchs meines Leibburschens auch. Heißt, wir sind über verschiedene Ecken auch schon vorher verbunden und danach verbunden gewesen.
Sehr, sehr schön. Und dann bist du ja dann nach Chile zum Auslandssemester gegangen und dann ging es natürlich dann direkt zur Montaña, also auch wegen der Joaquin dann. Wie stelle ich mir so eine Burschenschaft in Chile vor? Also wo ist das irgendwie ziemlich gleich zu dem, was hier passiert, aber wo sind dann schon wieder Unterschiede?
Ja, also ich bin vom Flieger direkt gekommen, da hat mich der Joachim auch abgeholt. Dann sind wir aufs Haus gefahren und ich wusste erstmal nicht, was ich erwarten soll. Ich wusste, sie sprechen Deutsch. Ich wusste nicht, wie gut Deutsch. Er hatte jetzt auch nicht unbedingt das perfekte Deutsch, hatte aber in Deutschland sein Deutsch wirklich sehr stark verbessert. Und dann bin ich einfach mal mit offenen Gedanken hingegangen. Sind zum Haus gekommen und dann guckt man bei uns den Berg hoch, sehr viele Treppen und dann gibt es das erste Gebäude und noch ein zweites Gebäude hinten dran.
Okay.
Und dann bin ich hoch zu meinem Zimmer, zweites Gebäude hinten dran, habe mich dann die erste Woche eingelebt und habe dann mehr und mehr Leute kennengelernt, weil mehr und mehr Leute dann wieder aufs Haus kamen. Weil die Uni auch wieder angefangen hat. Und dann habe ich bemerkt, dass das Deutsch variiert bei Menschen, wie gut sie Deutsch sprechen. Aber im Grundprinzip ist es ähnliches Leben. Also das Studentenleben war ziemlich ähnlich. Mhm. Und das Einzige, was sich unterschieden hat zu Deutschland, war eigentlich nur, dass wir eine Faxe hatten und halt ein Mittagessen und Abendessen bekommen haben. Aber sonst hat es sich genau angefühlt wie in Köln.
Diese Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kowe auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kowe sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kowe.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kowe. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kowe, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk. Okay, ja schön. Ja, ihr habt ja auch ein schönes Haus in Köln, da war ich auch schon ein paar Mal, ja.
Mhm.
Warum gibt es denn überhaupt deutsche Burschenschaften in Chile? Und woher kommt dieses Erbe?
Ja, also die Gründung davon ist einer Person zu verdanken in der Historie, den Christoph Martin. Es gibt auch heutzutage noch die Christoph Martin Stiftung. Er ist als Deutscher in Santiago gewesen, hat dort Medizin studiert, soweit ich weiß, und hat halt dort sich mit anderen Deutschen zusammengetroffen. Mhm. Das Interessante bei ihm war, er war Enkel von einer der Urburschenschafter. Und dann hat er sich halt aus dem Stammkreis von den deutschen Studenten in Santiago, hat er dann irgendwann gesagt, ja komm, wir gründen jetzt eine Burschenschaft. Und dann wurde die erste Burschenschaft dort gegründet, 1896,
mhm.
die Araucania.
Mhm.
Und dann von da aus hat sich's verteilt. Und auch durch Christoph Martin gab es dann den Ausbau von deutschen Schulen zum Beispiel in Chile, deutsche Krankenhäuser. Und also er hat viel dazu gebracht, das Deutschtum in Chile zu wahren und aufzubauen vor allem. Mhm. Das hat sich schon um einiges früher aufgebaut, dass die Deutschen überhaupt nach Chile gekommen sind, aber er hat es quasi zu diesem kooperativen Zwang auch hinbekommen.
Ja, spannend. Das hatten wir ja im Vorgespräch ja auch schon besprochen. Was ich halt echt cool finde, ist ja, dass dann dementsprechend ja die Gründung der Burschenschaften in Chile jetzt nicht von irgendwelchen deutschen Auswanderern in dem Sinne gemacht worden oder vollzogen worden ist, sondern dass es da wirklich eine personelle, familienfundierte Beziehung dazu gibt, dass also zwischen den Jungs, die das am 12. Juni 1815 in Jena gemacht haben und dann halt in der Gründung 1896 dann in Chile.
Ja, also die deutsche Migration dorthin hat schon 1851 bis 56 angefangen,
mhm.
und dann Präsidenten Manuel Montt damals, und der hat einfach gesagt, wir brauchen Immigranten in Chile, weil wir selber sind nicht so mehr so viele und können nicht mehr so viel wirtschaftlich erarbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, die Deutschen sind gut.
Mhm.
Und dann kam wirklich ein Riesenschuss Deutsche nach Chile, vor allem im Süden, nach Puerto Varas und Puerto Montt.
Mhm.
Und das erkennt man auch dort noch. Also da sind wirklich deutsche Städte fast mit deutschen Bauten, Häuser, die noch stehen. Also nach den ganzen Erdbeben und so, die es dort gibt,
mhm.
die noch stehen, sehen wirklich 1:1 aus wie altdeutsche Bauten im Süden, in Bayern zum Beispiel.
Ja, also ich meine, wir haben ja im 19. Jahrhundert große Immigrationsbewegungen ja auch aus Deutschland heraus ja auch gehabt. Deutsche Aussiedler waren ja auch heiß begehrt in vielen Ländern, weil für Fleiß, ja. standen, für Fortschritt, für Fachwissen. Das haben wir ja in Brasilien ja auch mit Blumenau, ne? So heißt das dort, ne? Oder?
Wüsste ich gerade gar nicht.
Da ist ja auch, wie gesagt, deutsche Enklave. Du hast die Texas-Deutschen, die in dem Zeitraum, ja. auch dort ankommen. Dann gibt es ja auch noch in den Great Plains große, große Deutschansiedlungen in den USA zum Beispiel. Du hast ja auch, vor allem aus den ärmeren Gebieten aus Deutschland viele Auswanderer gehabt, ob das jetzt zum Beispiel hier aus Pommern zum Beispiel waren, da sind viele halt ausgewandert. Trumps Vorfahren sind ja auch so aus dem Zeitraum, glaube ich, auch nach Amerika gekommen. Also
ja, bei mir, meine Vorfahren sind damals zwar in der ungefähr gleichen Welle, aber halt aus Norwegen nach Amerika gekommen, und dann trifft sich das alles irgendwie wieder in Deutschland bei mir.
Ja, du hast das ja gesagt, du bist ja Deutsch-Amerikaner. Dein Vater ist ja in Deutschland stationierter Soldat gewesen, wahrscheinlich jetzt nicht mehr aktiv im Dienst vom Alter her, aber deine Mutter ist Deutsche und dein Vater hat dann halt diese norwegisch-amerikanischen Wurzeln.
Ja.
Sehr international bei dir. Sehr schön. Dann lassen wir noch mal ein bisschen auf Schiede zurückkehren, weil ich glaube, das interessiert einige Zuhörer. Ihr sprecht ja in der Montana komplett Deutsch. Aber was ist das für ein Deutsch? Ist das so ein schulbasiertes Deutsch? Merkt man, dass da so ein bisschen die Übung fehlt? Also mit den Muttersprachlern, gibt es da einen Unterschied zwischen den alten Herren und den aktiven? Gibt es auch chilenische Eigenarten? Also so sagen wir mal, dass man dort Begriffe, Adjektive findet, die man jetzt sagen wir mal in einem zeitgenössischen Deutsch nicht mehr verwendet?
Also generell absolut. Da kann man zurückführen, auch wie zum Beispiel die Keilprozesse dort sind. Es gibt viele deutsche Schulen überall in Chile verteilt, in jeder Großstadt eigentlich gibt es wirklich deutsche Schulen. Da wird bestimmte Fächer in Deutsch beigebracht und es wird Deutsch beigebracht. Mhm. Und dort keilen die auch. Die machen dann ein Seminar bei dem Abiturjahrgang zum Beispiel und sagen, wenn ihr weiterhin Deutsch sprechen wollt und halt eine geile Studienzeit haben wollt, werdet doch bei uns aktiv. Oder da und da gibt es auch den Standpunkt. Daher lernen die meisten dann Deutsch und kommen dann mit variierenden Deutschlevel zum Haus als Spähfüchse, werden dann Füchse. Und dann gibt es dann aber auch die Deutschkurse. Die sollten eigentlich, bei jedem variiert das ein bisschen. Aber bei uns war es dann auch immer die Regel eigentlich am Essenstisch, wenn wir gemeinsam Mittag gegessen haben, sollte nur Deutsch geredet werden. In den Fuchsenstunden war es eigentlich nur Deutsch, außer Leute hatten Fragen. Alle Veranstaltungen waren auf Deutsch. Und da hat man dann auch auf jeden Fall drei Parteien gehabt. Einmal die Füchse, die, bei denen es manchmal ein bisschen schlechter war. Dann die Burschen, die wirklich fließend Deutsch konnten, mit halt einem Akzent oder so. Mhm. Und die alten Herren, bei denen manche konnte ich selbst keinen Unterschied zu jemandem, der sein Leben lang Deutsch gesprochen hat in Deutschland. Okay. Konnte ich nicht wirklich erkennen.
Ist das denn so, dass dann auch bei den Aktiven bei vielen immer noch, sagen wir mal, deutsche Wurzeln sind? Oder ist es halt auch eher so, sagen wir mal, weil die deutschen Schulen ja in Chile einen sehr guten Ruf haben, dass dann halt auch, sagen wir mal, Spanischstämmige dann eher dorthin kommen oder chilenisch oder indogene Abstammung?
Ja, also generell, es gibt viel deutsche Abstammung von dieser Immigrationswelle, von der ich gesagt habe, rund 1851. Und daher gibt es halt einige Leute, die von deutschen Familien kommen. Und nicht nur die gehen zu den deutschen Schulen, aber dadurch, dass das fast Privatschulen sind und es ziemlich elitäre Schulen, kommen da halt Leute hin, um auch ihre Kinder, die zum Beispiel nur Spanisch sind, weiterzubilden mit noch einer Sprache. Und ich meine, Deutsch, ich persönlich bin auch zum Beispiel in Chile nicht, also ich bin besser mit Deutsch rumgekommen als mit Englisch an manchen Stellen. Mehr Leute konnten Deutsch oder irgendwie verstehen als Englisch zum Teil. Mhm. Und deswegen, also es gibt einige, da erkennt man noch gewisse alte deutsche, also deutsche Nachnamen, aber jetzt nicht unbedingt exklusiv Leute mit deutscher Herkunft haben Deutsch dort gelernt.
Okay.
Das ist auch eine sehr, zum Beispiel bei uns in Konzeption, ist eine wirklich sehr, sehr schöne und sehr, sehr große Schule. Da hatte ich das Privileg, am Tag der Deutschen Einheit hatten wir dort gefeiert, da ist nämlich auch die Montagna repräsentiert sich dort selbst sehr oft.
Okay.
Die haben auch ein Schild in fast, also in so einem großen Saal sind die und die Mädchenschaft, die wir dort haben, auch, haben da ihre eigene Plakette.
Ach, die gibt's auch?
Ja. Also es gibt eine Mädchenschaft Victoria bei uns. Es gibt drei insgesamt in Chile und die haben alle ihre eigene Plakette in der Schule zum Beispiel hängen.
Okay. Wird denn untereinander da viel geheiratet?
Boah, ich wüsste von keinem. Aber zum Beispiel in die Victoria, die haben jetzt gerade noch kein Haus, sind aber gerade langsam in dem Prozess, eins zu bekommen und müssen dann halt alle Veranstaltungen bei uns auf dem Haus in der Montagna machen. Und deswegen, also es gibt sehr viel Kontakt, sagen wir es mal so.
Okay. Ja, du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass ja der Tag der Deutschen Einheit dort ja auch gefeiert wird. Wie wird denn dieses deutsche Kulturerbe in den chilenischen Burschenschaften gelebt? Ist das schon irgendwo, sagen wir mal, ein bisschen so Folklore oder ist das wirklich gelebte, authentische Tradition?
Also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel vom Tag der Deutschen Einheit. Wir wurden eingeladen in die Schule und dann wurde das von der Schule alles gemacht, aber auch zusammen mit der Montagna zum Beispiel. Und da hatten wir dann gewisse Redner dort, wo es halt auch der Direktor ist Deutscher. Ich habe mit ihm viel gequatscht und der kommt aus Trier, hat dort studiert und mit ihm habe ich dann quasi den Tag ausklingen lassen. Aber es wurde überall ein bisschen gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, was währenddessen in Santiago passiert ist, aber ich glaube, es gab bei jedem Kneipen zumindest. Aber so direkt ausgelebt wie in Deutschland wurde es nicht unbedingt.
Okay. Gab es für dich auch so kulturelle Reibungen?
Also. Oh, nicht, also in dem Milieu, in dem ich unterwegs war, war halt meistens mit meinen Bundesbrüdern, weil ich nicht so gut Spanisch zu dem Zeitpunkt schon konnte. Und deswegen, weil die halt auch aktive sind, hat sich das eigentlich nie wirklich gestritten miteinander.
Okay. Und wie erlebst du dann, ja, also wie hast du denn auch die Verbindungskultur halt erlebt, speziell halt bei der Montagna im Vergleich zur Alemannia? Also merkst du, das ist da drüben natürlich, also so wie das jetzt bei uns ist, wenn man jetzt auf einem Burschenschafterhaus ist, oder merkst du, das ist halt auch viel Ungewöhnung für die Leute da unten?
Ja, also es ist schon ein bisschen anders. Also ich meine, von zum Beispiel in Köln 26 Bünde haben, man kann bummeln, man lernt von anderen Dachverbänden in Fuchsenstunden und halt die Geschichte von generell Studentenverbindungen. Mhm. Das lernen die zwar auch, aber meistens nur burschenschaftlich gesehen.
Okay.
Die kannten zum Beispiel nicht unbedingt, die Aktiven, wenn ich den von anderen Dachverbänden und katholischen Verbindungen, haben sie mich erstmal ein bisschen blöd angeguckt, wussten nicht, dass es das gibt. Die haben generell Studentenverbindung immer als Burschenschaft assoziiert.
Die deutsche Öffentlichkeit auch.
Ja, absolut. und ja, die sind da ein bisschen unwissender, wenn es ums allgemeine Korpowesen geht. Aber ich habe meine Sachen da dann beigebracht, das, was ich kannte.
Ja, cool. Also ich meine, das profitiert ja dann auch der Austausch davon, weil ich meine, ich glaube, die Chilenen, die dann nach Deutschland kommen, die nehmen auch nochmal viel mit, wenn sie zurück nach Chile zurückkehren. Und ich glaube, für einen Deutschen ist das, glaube ich, auch ein spannender Perspektivwechsel, der da stattfindet.
Und jetzt bei uns zum Beispiel in den Aktiven, wir hatten den Agustin Troncoso, der ist auch bei der Hansea Mannheim, hat er sein Auslandssemester gemacht.
Mhm.
Und es gibt ein gewisses Klischee bei den meisten Leuten, dass die Leute halt nach Deutschland kommen, zu halt den Burschenschaften gehen, dort dann ihr Auslandssemester fechten und dann zurückkommen und erzählen, wie geil alles war.
Wie ist das denn dann in Chile? Wird da auch gefochten? Oder?
Also auf Papier sind alle Bünde noch fakultativ schlagend, weil es früher früher gemacht, nur mittlerweile ist es verboten, dieser Zweikampf in Chile.
Das ist ja kein Kampf.
Ja, also das ist nach dem chilenischen Regime muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber die meisten Häuser haben noch, also man erkennt es noch, dass sie es früher gemacht haben. Es gibt noch Paukschläger, viele haben noch die Helme, die jetzt werden halt als Kostüme benutzt für Veranstaltungen, ziehen sie sich halt den Helm an. Aber ich habe auch, als ich in meiner Zeit, in dem ich überall rumgereist bin, habe ich auch hier und da mal eine Paukstunde gehalten. Mhm. Halt einfach nur, um zu zeigen, wie es geht. Also die Grundsätze, aber das Problem ist, jeder hatte irgendwas, also die Vulkanier zum Beispiel hatte noch einen Stulp, das war ganz gut, aber nicht jeder hatte halt alles. Ich glaube, nicht ein Bund hatte Handschuh, Stulp, Schläger und Helm. Also das alles auf einmal zu finden, war halt relativ schwierig.
Mhm. Ja, aber trotzdem cool. Ich meine, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Ethnologe dann da unten unterwegs zu sein, vor allem den so eine fremde Kultur noch ein bisschen näher zu bringen, vielen Punkten, also ganz so fremd nicht, aber weißt du, was ich meine?
Ich wurde auch von fast jedem Bund, von jedem Aktiven haben sie dann auch gefragt, du hast du auch gefochten und da habe ich ihnen halt von Geschichten erzählt und wie das unbedingt abläuft.
Dann
und
ist weil, das Scherzchen durch den ganzen Raum geflogen, klebte dann an der Decke.
Nee, also es gibt viele alte Herren, die zum Beispiel ein Zweitband haben, haben halt einen Schmiss und die müssen dann jedem neuen Aktiven müssen die erzählen, was das ist und wie das kommt.
Ja, cool. Ist ja auch so eine Knatter- und Paul-Kultur bei denen da unten?
Ja, also ich meine, sobald du zwei verschiedene Verbindungen an einem Haufen hast, ist ja schon ein bisschen aneinanderreiben, ist ja schon ein bisschen das Lustige. Also grundsätzlich gibt's das, ja. Aber dadurch, dass halt alle im gleichen Dachverband sind und halt auch Anwesenheitspflichten bei den, also jeder muss zu einem Stiftungsfest von den anderen mit mindestens zwei Leuten hingehen, da sind die schon sehr, sehr eng aneinander. Und weil halt alles von diesem einen Bund, von der Araucania entsprungen ist, haben die halt auch wirklich geteilte Historie. Und also es wird schon viel gepault, vor allem zwischen den Aktiven.
Mhm.
Aber jetzt in Deutschland würde ich schon sagen, ist es ein bisschen mehr die Kultur.
Wie ist das denn so mit der Distanz der Verbindungen zueinander? Ist das jetzt wirklich so, als würde der eine Bund von Köln aus Flensburg besuchen und der andere ist in München von der Strecke her? Weil Chile ist ja, ja, ein ziemlich langgestrecktes und sehr schmales Land.
Ja, das habe ich auch am Anfang ziemlich unterschätzt. Alleine von, also Konzeption liegt relativ wirklich Punkt in der Mitte. Dann nach Santiago zu kommen, was auf der kompletten Landkarte gar nicht so weit aussieht, ist halt eine Busfahrt von 6,5 Stunden. Mhm. Dann runter nach Valdivien zur Vulcania sind auch nochmal 6 Stunden. Zur Ribeirão ist auch nochmal nach Santiago und dann nochmal 2 Stunden Richtung Küste. Man bemerkt gar nicht, dass auch dieser Weg von Küste zur Grenze auch schon ziemlich breit ist. Mhm. Also an den manchen Stellen 200 Kilometer.
Boah.
Aber von Norden nach Süden dauert es echt ewig. Da muss man echt überlegen manchmal, ob man wirklich fliegen will, anstelle die Busunternehmen zu nehmen. Aber die waren auch echt gut da unten.
Mhm.
Also war meine Präferenz eher den Bus zu nehmen als zu fliegen, war günstiger.
Ja, wollte ich gerade fragen, ist wahrscheinlich ja günstiger, weil viele auf den Bus angewiesen sind, weil das Land einfach so,
ja,
unfassbar gestreckt ist.
Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Wie ist das denn so mit dem Lebensbund? Klar, du hast ja gesagt, es gibt die alten Herren, aber ist der auch genauso fest oder beziehungsweise so wie, ist er ja nicht immer bei jedem fest? Du hast ja auch alte Herren, die sind da mal filistriert worden und dann hat man die nicht mehr gesehen. Das gibt's ja in Deutschland auch. Ist das denn in Chile? Ist das halt auch so, dass der Lebensbund dort sehr stabil ist? Oder ist das so wie in Holland, dass man dann halt sich zwar irgendwie zugehörig fühlt, aber dann vielleicht noch ein, zwei Mal auftaucht, aber.
Also, das ist auf jeden Fall ist da auf jeden Fall der Fall. Ich kann mich da direkt dran erinnern, wir hatten im August das 100. Stiftungsfest von der Montaña gefeiert und da wurde es sehr, sehr groß auch gefeiert. Und alleine von der Araucania kamen 100 schwarze Mützen. Also die haben die schwarzen Mützen und da wurde dann immer gesagt, ja, wir kommen mit 100 schwarzen Mützen. Und die haben auch, soweit ich weiß, über 200 lebende alte Herren, von denen die andauernd besucht werden.
Mhm.
Ihre kleinsten Veranstaltungen werden von so vielen alten Herren besucht. So viele haben manche Bünde hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht.
Ja, mein Bund auch nicht.
Ja, bei uns, ich meine, lebende alte Herren sieht man auch nicht so unglaublich viele, aber wir treffen sie immer an.
Wie ist denn auch das Netzwerken untereinander? Weil du hattest ja gesagt, die ziehen ja ihr Personal über die deutschen Schulen, die ja sehr elitär sind. Das impliziert ja schon irgendwie, jetzt wenn ich dir so zuhöre, dass die halt auch Karrieren gehen, vor allem wenn sie dann in Südamerika studieren, wo wahrscheinlich auch nicht wie in Deutschland 2/3 des Abiturjahrgangs direkt auch an die Uni geht, sondern es wird wahrscheinlich ein geringerer Kreis sein. Wie ist das denn da? Ist es auch so, dass dann halt auch Karrieren geschmiedet werden da unten, wenn du halt dem richtigen Bund beitrittst, oder?
Ja, also definitiv jetzt so unbedingt geschmiedet, würde ich nicht sagen, aber ich kann es selbst sagen.
Ich will mir jetzt auch nicht wie so ein Finger anhören, ne? Aber weißt du, was ich meine?
Nee, ich verstehe es. Ich würde sagen, in Deutschland funktioniert das ein bisschen besser, weil dann hat man einen alten Herr, der arbeitet hier und da, mhm, und der kann dann jemanden empfehlen zum Beispiel. In Chile, die Aktiven und Studenten, die fragen natürlich alte Herren, aber ich habe selber von nicht einem wirklich mitbekommen, dass er bei einem alten Herrn arbeitet oder so in der gleichen Firma.
Mhm.
Was ich aber mitbekommen habe, es gibt so Gruppierungen von alten Herren, zum Beispiel von den Montanos, die arbeiten jetzt noch zusammen an großen Projekten und so.
Mhm.
Also die arbeiten generell irgendwie an Projekten zusammen in diversen Bereichen.
Mhm.
Aber ich würde nicht sagen unbedingt, dass das so ein Hauptgrund ist, warum man noch in die Burschenschaft eintritt. Es ist eher die aktiven Zeit dort. Die wird sehr genossen.
Okay. Sind die denn auch zum Beispiel in der Politik stark? Also ich meine, wir haben ja auch einige Parteien, die ja sehr, sehr stark mit Korporierten besät sind. Also
nee, nicht unbedingt, aber es gibt in der Historie von Chile, gab es eine sehr interessante Zeit von 1970 bis 1973 war der Präsident damals der Allende.
Mhm.
Der war halt von der kommunistischen Fraktion und hat in diesen 3 Jahren das Land, sagen wir es mal, also ziemlich gegen die Wand gefahren.
Mhm.
Da waren die Leute sehr unglücklich und dann gab es halt einen Militärputsch von und dann 1973, 3 Jahre später, hat sich Allende selbst umgebracht, nachdem der Militärputsch zu stark war. Und dann kam halt Pinochet an die Macht.
Mhm.
Der hat sich dann von dem Kommunistischen direkt in eine Militärdiktatur, sehr konservativ auch, rübergebracht und hat halt dann auch die Kommunisten, hat er gejagt und wirklich auch umgebracht oder für Lebenszeit ins Gefängnis gebracht. Und während dieser kompletten Zeit hat sich die, also zum Beispiel die Montagna, hat sich sehr, sehr davon distanziert. Die wollten nichts damit unbedingt zu tun hatten, weil es gab Bundesbrüder, die waren eher kommunistisch. Es gab Bundesbrüder, die waren eher auf der Seite von Pinochet. Und als dann zum Beispiel, es gab bei uns auf dem Haus einmal eine Razzia, als es nach Kommunisten gesucht wurde. Mhm. Und da haben dann halt die Leute, die kommunistischen Bundesbrüder damals, wirklich versteckt vor der Polizei, damit die nicht gefunden werden. Also es war schon immer politisch sehr neutral.
Das als Burschenschaft?
Das als Burschenschaft, ja. Also es gibt es gibt immer noch Leute, die sind bestimmt eher kommunistisch oder eher in die Richtung von dem Gedanken von Pinochet. Das wird aber auch wie in Deutschland meistens an der Tasse oder halt am Tresen geklärt. Bei irgendwelchen Veranstaltungen, es wird sehr viel diskutiert, aber nicht unbedingt es ist nicht unbedingt die Voraussetzung, dass du politisch aktiv bist oder irgendwie eine politische Meinung haben musst. Mhm. Also das ist die eine Sache, die ich bemerkt habe, die ein bisschen dort gefehlt hat.
Okay. Ja, interessant. Ich meine, das sind ja auch Extremsituationen, also, die dann da stattfinden. Dann lass uns doch mal jetzt ein bisschen über deine Biografie sprechen, auch nochmal im Hinblick auf das Burschenschaftersein. Du hast ja gesagt, du bist ja letztendlich aktiv geworden, weil du hast fürs Studium ganz klassisch ein Zimmer gesucht und dann bist du ADH fündig geworden. Ja. Wo war denn der Moment, wo du gewusst hast, okay, der Weg als Burschenschafter ist jetzt mein Weg? Also, nee, ich meine, es gibt ja auch Leute, die ziehen ja dann ADH, die sehen das alles und dann denken sich, Kacke, was ist das denn? Und ziehen wieder ab. Das hast du ja nicht gemacht, du hast das Band aufgenommen und dann noch einen weiteren Weg gegangen. Was war für dich dann so der Punkt, wo du sagst, boah, ja, das ist cool?
Also bei mir, ich könnte sagen, das wurde schon direkt bei meiner Besichtigung, wurde das versiegelt. Sobald ich reinkam, mir das Haus angeguckt habe und dann kam es an den Tresen. Ich meine, du kennst unseren Tresen, wir haben schon einen relativ schönen Kneipsaal und auch eine schöne Theke. Und da bin ich vielleicht etwas länger hängen geblieben. Mhm. Und dann dachte ich mir, die Leute, die ich da getroffen habe, waren dann halt auch hauptsächlich meine Mitbewohner und halt auch da schon 4, 5 alte Herren waren anwesend. Mhm. Und ich habe mich mit allen gut verstanden und wusste, das wird eine coole Zeit. Tolle Menschen um mich herum. Ich will generell sehr sozial sein in meinem Studium. Und dann dachte ich, warum nicht? Und dann bin ich eingezogen und dann auch schon die erste Woche erinnere ich mich, dass ich mit meinem jetzigen Leibbursch sind wir dann bummeln gegangen, also wirklich, glaube ich, 3 Tage nach Einzug, sind dann halt die übliche Bummelrunde in Köln und sind dann bei der AV Hansa gelandet und die haben so ein Spielrad, wo man drehen kann und Sachen gewinnen kann und da gibt's dann so die Nummer 1 und dann habe ich die halt gerollt und ich wusste noch gar nichts vom Bummeln, also ich bin noch in großen Jeans rumgelaufen, dreckigen Schuhen etc. Und was ich auch heutzutage noch ein bisschen mache, aber und dann war die 1, ja, du musst jetzt ein Maß trinken. Und dann da habe ich so, ah ja, lustig. Ja, dann stellen die mir das Maß drin und ich wollte halt so anfangen zu trinken und dann so, nee, du musst dir das also auf Ex reinziehen. Und ich, oh, dann hat der Elias, der jetzt mein Leibbursch ist, der hat auch dran gedreht, hat auch die 1 bekommen und dann hat er gesagt, komm, wir machen das zusammen, aber du musst es nicht unbedingt. Weil die haben dann auch gesagt, ja, der ist frisch neu, musst du nicht unbedingt. Habe ich gesagt, nee, warum nicht?
Das ist eine gute Idee. Ich würd so ein Rad machen, dann würde ich ein Gewicht dran befestigen, das immer,
ja, das ist immer die Einzige, dann landet. Ja, wie diese Videos, wo sie dann halt so dran drehen und dann landet es immer unten.
Genau. Und dann dreht noch bis hoch und dann fängt es plötzlich an, wieder runter zu drehen und dann gegen zu pendeln.
Ja, ich meine, ich habe herausgefunden, was andere von diesen Feldern waren, da war zum Beispiel, sag dein Lieblingspsalm oder so, und dann habe ich mir gedacht, ja toll, dann habe ich aber das Maß bekommen oder was. Das war irgendwie das Größte, was du davon trinken konntest.
Ja.
Und dann habe ich schon an dem Punkt habe ich bemerkt, ja, das macht mir schon Spaß hier.
Ja, es ist ja auch ein cooles Erlebnis. Ne? Ich meine, das ist so ganz anders als das, was man halt sonst gewohnt ist, aus einem nicht korporierten Vorleben. Plötzlich ziehst du dann von einem großen Haus zum nächsten. Die Leute machen die Tür auf, werden so lustige Spiele gemacht. Das ist ja ein schönes, prägendes Erlebnis. Auf jeden Fall. Ich finde, AV Hansa ist ja auch spannend. Das ist ja die Tochterverbindung von der KV Suevia Berlin, da wo wir ja schon den Jan Lemm, den Damian Klimke und den Ingo Ignazi von hatten. Also ist alles immer sehr klein bei uns.
Kleine Welt. Und ich meine, Leute aus Chile kommen jetzt noch dazu und ich bin bestimmt auch nicht der Letzte.
Absolut, das denke ich auch nicht, dass du da der Letzte bist. Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Was war denn so dein prägendstes Erlebnis in Chile und in Deutschland im Aktivsein?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, mein prägendstes Erlebnis ist halt einfach bei den Alemannen meine erste Partie, also meine einzige jetzt auch gerade. So ein Gemeinschaftsgefühl, das ist, wie ich danach hatte. Jeder musste irgendwie da durch und du stehst da mit deinen Bundesbrüdern, jeder unterstützt dich, jeder ist da, um dir zuzugucken. Und das ist wirklich das prägendste Gefühl. Also das ist so ein schönes Gefühl, in so einer Gemeinschaft zu sein. Und in Chile war es einfach schon von Anfang an, wie sehr ich die Alemannia dort halt wiedererkannt habe. Wirklich das genau gleiche aktiven Leben. Ich bin sehr gute Freunde mit fast allen, also mit allen Aktiven bin ich sehr gut befreundet jetzt. Und es hat fast genauso viel wehgetan, die Montagna zu verlassen, wie die Alemannia zu verlassen, nach Chile zu fliegen.
Musst du denn da jetzt auch jährlich trotzdem Mitgliedsbeitrag zahlen?
Noch nicht. Wenn ich alter Herr, ich werde mich jetzt dort inaktivieren und dann, wenn ich alter Herr bin, der Beitrag ist aber auch etwas niedriger. Mhm. Das beträgt sich nur auf 100 Euro pro Jahr.
Ach so, das ist ja erträglich. Stelle ich heute Abend auch noch einen Antrag.
Ja, bei uns ist er, bei den Alemannen ist es ein bisschen höher.
Ja, ist auch Deutschland ein bisschen teurer, leider.
Absolut.
Nee, aber nur mal auf dein Haus zu sprechen zu kommen. Ihr habt ja wirklich ein wunderschönes Verbindungshaus. Ich kenne es ja auch mittlerweile jetzt 14 Jahre ungefähr. Und letztes Jahr habe ich ja bei euch ja auch zum 20. Juli auch die Festrede gehalten. Das war auch ein schönes Erlebnis. Ja,
da war ich leider nicht da.
Mit euch da. Das ist wirklich, wirklich cool gewesen. Voll besetzter Kneipsaal. Das Spannende war, dass an dem Tag ja auch von der Wartburg und der Suevia die Fusion formell abgeschlossen worden ist.
Auf dem Abend war ich auch.
Okay.
Aber ich glaube, ich habe dich jetzt nicht wiedererkannt direkt.
Weil das war der Klassiker. Da gab es ja dann auch Matt und es waren irgendwie 30 Grad an dem Tag. Ne?
Ja, im Keller unten.
Ja.
Mit der neuen Fahne, mit der neuen Prunkfahne, die sie dann aufgerollt haben im Kneipsaal.
Sehr schön. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen drüber Werte sprechen. Welche Werte von der Alemannia hast du denn zur Montagna mitgebracht? Also da, wo du das Gefühl hattest, so das Spiel, was hier unten gespielt wird, das kann ich.
Der erste Gedanke, der natürlich kommt, ist, ich dachte am Anfang, ja, ein bisschen deutsches Training im Trinken wird mir da weiterhelfen, was mir dann im Endeffekt in den Rücken gestochen hat, weil unten, die trinken zwar sehr viel Bier, aber auch Pisco. Mhm. Das ist sozusagen Staatsgetränk und das ist schon sehr gefährlich.
Kannst du mal kurz erklären, was Pisco ist?
Ich bin mir selbst gar nicht genau sicher. Ich weiß, dass es aus Trauben gemacht wird. Es ist sehr süß, wird dort immer mit Cola getrunken. Also die Piscolas sind auf jeder Veranstaltung. Nach dem offiziellen Teil wird dann halt Pisco getrunken oder halt alles außerhalb vom Biercommand. Das dachte ich, könnte ich ja absolut mithalten mit denen, gar kein Problem. Mhm. War am Anfang nicht der Fall.
So ein bisschen wie wenn man als Nicht-Darmstädter oder Umgebung das erste Mal oder Frankfurt herum Appleboy trinkt und das Ganze ziemlich unterschätzt. Und dann plötzlich der Filmriss ist nach dem achten Glas.
Ich meine, in Köln ist es, da sind auch Leute, die halt 0,5er Komma oder so haben, sind bei den 0,2er Gläsern, die wir haben, schon mal gegen eine Wand gelaufen. Ich meine, da verlierst du auch ziemlich schnell bei welchen du wirklich bist. Und dann wird halt nur schnelle getrunken, die Stafetten kommen dann öfters. Also es kann auch gefährlich sein.
Absolut. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, wie das Ganze dann da gespielt wird.
Ja. Aber auch etwas, was ich mitgebracht habe, vor allem für Postverkehr wurde ich viel benutzt. Ich war, als ich dort war, der Deutschwart. Die haben sehr viele Ämter, diese an jeden Fuchsen verteilen und Burschen. Und dann war ich der Deutschwart, habe halt hier und da mal geholfen mit dem Deutschlernen. Und vor allem für den Postverkehr wurde ich benutzt. Ich habe mir jeden Brief durchgelesen. Ich habe mir jetzt auch einen von meinen Bundesbrüdern, von meinen Aktiven, der möchte jetzt ein Auslandssemester machen und da habe ich ihm viel geholfen zu. Ja. Dafür wurde ich auch sehr viel benutzt und halt auch Vorbereitung für Vorträge. Das muss jeder dort mal mindestens einmal machen, muss einen Vortrag halten. Da habe ich ziemlich viel mit auch geholfen.
Ja, ist ja cool, wenn man sich direkt nützlich machen kann und nicht irgendwie das Gefühl hat, dass man da das fünfte Rad am Wagen ist, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, ich bin dahin im August und Anfang August und am Ende August, bin ich mir relativ sicher, haben wir dann direkt schon das Stiftungsfest gefeiert. Und auch da habe ich direkt gesagt, ey, ich bin hier, ich bin mit Joachim aktiv gewesen, wenn ihr mich braucht für irgendwas, es gibt mir Aufgaben, ich helfe euch. Und ich habe auch irgendwann vor, wenn es sich ergibt, wenn es mir hier so gefällt, auch bei euch das Band aufzunehmen und wenn ich euch gefälle, natürlich gefalle. Und ich bin jetzt nicht in der Hoffnung hingegangen, ja geil, ich gehe da jetzt nur hin für das Zweitband, sondern mit offenen Augen bin hin und habe mir gedacht, ja, wenn es denn passiert, passiert. Und jetzt bin ich froh, dass ich gemacht habe, weil in Deutschland, wenn man sich dann vorstellt, ja, hi, Melas, Kölner Burschenschaft Alemannia und chilenische Burschenschaft Montagna, das ist dann, bei vielen klingt es dann nochmal, weil am Anfang hört man manchmal gar nicht mehr zu, welcher Bund das denn ist, sondern nur, vielleicht nur der Name. Mhm. Aber bei Chile, wenn sie es hören, dann springt bei vielen so ein Licht an und dann fragen sie, ah, cool, woher kommst denn du da? Und dann ist das ein ziemlich guter Eisbrecher auch und habe ich jetzt schon ziemlich viele Gespräche drüber geführt.
Ist ja auch außergewöhnlich.
Ja, man trifft nicht viele an und man kennt halt auch fast gar nichts von den ganzen Burschenschaften und dem Studentenverbindungswesen in Chile. Kennt man fast gar nichts, außer man hat jemanden, irgendeinen alten Herrn oder irgendjemand, der da war oder irgendjemand, der mal zu Besuch kam. Sonst kennt man es gar nicht.
Ja, ich hätte das damals auch als Fuchs miterlebt, also dass dann immer in den einzelnen Bünden dann halt auch die Chilenen dann untergekommen sind, die nach Deutschland gewechselt sind für ein Semester und dann haben die sich in der Regel dann immer akribisch eingepaukt und haben dann zum Ende hin dann eine Partie halt auch gestellt, bevor sie ja wieder zurückgegangen sind, weil du, wie du ja gesagt hast, ist ja verboten da unten und
ja. Deswegen, jeden, den ich kennengelernt habe, der mal nach Deutschland gekommen ist, hat eine Partie geschlagen.
Lass mal noch ein bisschen auch weiter über dich sprechen. Und zwar, was studierst du denn eigentlich genau?
Also ich studiere in Köln an der CBS International Business School International Business mit Spezialisierung auf International Trade Management.
Okay, hast du auch schon Praktika gemacht, die ja dann, also beziehungsweise über die Altherrenschaft ermöglicht worden sind?
Das ist lustig, dass du fragst, was bin ich jetzt gerade machen. Ich habe viele alte Herren kontaktiert, weil ich gerade nach einem Praktikum suche und einem Werkstudentenjob. Mhm. Ich bin jetzt im letzten Semester, schreibe dieses Semester meine Bachelor-Thesis und dann bin ich auch nach 6 Semestern jetzt durch.
Ja, cool. Und dann, wie geht's weiter?
Das weiß ich noch nicht so ganz. Also höchstwahrscheinlich ein Master, aber wo, weiß ich noch nicht genau. Mannheim, Maastricht, Rotterdam, irgendwo, wo halt die akademische Karriere von Wert kriegt.
Mhm. Und ein Drittband. Dann würde ich Maastricht direkt mal rausstreichen.
Ja, wenn es passiert, passiert's. Aber ich meine, ich bin schon mit 2 sehr happy.
Kann ich verstehen. Hast du je erlebt, dass jemand negativ auf deine Verbindungszugehörigkeit reagiert hat?
Also im Generellen, in Deutschland merkt man es mal hier und da. Also ich lasse es nie wirklich so richtig drauf ankommen, wenn ich bemerke, ja, hier ist jetzt nicht unbedingt der Platz, um mein Band öffentlich zu tragen oder so. Mhm. Dann lasse ich es auch meistens lieber, weil die Konfrontation, auf die Diskussion hätte ich Lust, aber eine Konfrontation von irgendwie geschlagen werden oder so, das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Aber zum Beispiel heute, ich war jetzt auch in Düsseldorf auf der Pferderennbahn und da haben wir auch unsere Bänder getragen.
Das ist der Klassiker.
Ja, also auf der Pferderennbahn hat es nicht wirklich viele interessiert und man hat auch viele Blicke bekommen von Leuten mit Barbourjacken und Bootsschuhen, wo ich mir dann auch denke, ich nehme mal an, ich weiß aus welchen Teil sie kommen.
Das sind diese Blicke von Typ, ich bin gerade extra in Düsseldorf, damit wir nicht miteinander quatschen, okay?
Ja, also ich hab von hier und da ein paar Blicke bekommen.
Ja, so ist das. Das ist auch eine schicke Veranstaltung, die Pferderennen, die da.
Absolut.
Wird, wie gesagt, von vielen Verbindungen wird es auch frequentiert. Also man sieht das immer wieder mal in den Insta-Stories, dass die dann in Düsseldorf auf der Pferderennbahn sind. Und die ist ja auch schön. Das ist ein Riesending.
Absolut. Für mich war es das erste Mal auf der Pferderennbahn. Das Wetten hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bin jetzt am Ende mit quasi null wieder raus. War mal unten, war mal oben. Aber das ist alles Teil davon. Aber zurück auf deine Frage zu kommen, zum Beispiel in Chile war es komplett andersherum. Da bin ich zum Beispiel auch in meiner Uni, gab es dann den International Day für all die International Students. Mhm. Und dann durften wir alle einen Stand aufbauen und da habe ich dann mit Band da gestanden und habe dann halt eine Fahne von der Montagna geliehen, vorne an den Tisch. In den Läden in Chile gab es sehr viel deutsche Snacks, Haribos, deutsche Wurst. Bier durfte ich leider nicht bringen, hat die Uni nein zugesagt, aber da gibt es auch die 5-Liter-Fässer von Paulaner Weißbier, Bitburger.
Oettinger auch?
Oettinger habe ich nur Oettinger alkoholfrei aus der Dose gefunden. Das fand ich komisch. Also die finde ich nicht mal hier.
Das gibt's.
Anscheinend. Also das ist das einzige Oettinger, das ich gefunden habe, aber wirklich, also deutsches Bier gab es sehr, sehr viel.
Verstecken die extra am Ende der Welt.
Montanos hatten es zum Beispiel nicht.
Warum wohl? Was war denn das verrückteste Erlebnis, das du auf einer Kneipe in Chile erlebt hast?
Ja, also die Kneipen in Chile sind auch ein bisschen anders. Die Sache, die ich Kneipe nennen würde, ist bei denen die Hauptversammlung. Das fängt an mit einem Vortrag und einer Diskussionsrunde nach dem Vortrag. Und danach kommt das Bierdorf. Zwischendrin werden Lieder gesungen und das Skurrilste, was ich da dann immer mitbekommen habe, das während Bierdorf oder gewissen Teilen von Kneipen gab sowas, das hieß Produktion. Und das war dann halt einfach, es werden der und der Bundesbruder rausgeschickt, haben die gesagt, ja, macht mal eine Produktion, also quasi eine Präsentation über das und das Thema. Was ihr dann damit macht, ist komplett euch übergeben. Heißt, manche haben dann das Gesicht angemalt und irgendeine Geschichte erzählt vor den ganzen. Manche haben so eine Theateraufführung quasi gemacht. Also und dann,
Fuchsenulk praktisch.
Ja, es war wirklich genauso wie ein Fuchsenulk, nur halt, dass auch der ein oder andere alte Herr mal mitmachen musste. Das fand ich ganz lustig. Mhm. Und das ist halt so das Ulkigste irgendwie, das ich gesehen habe. Aber auch, was mich wirklich so überrascht hat, war beim Stiftungsfest Commerce vom 100. wie viele Leute da waren.
Okay.
Ich meine, allein die Araucanier mit 100 Mann, das ist einer der Bünde, dann kam noch, also wirklich jeder Bund war mit mindestens 20, 30 Leuten da, 40 Leute aus Deutschland, dann noch die Frauen von jedem, also wir hatten das Hotel in Konzeption quasi ausgebucht, also den Eventbereich, den sie hatten, der direkt neben dem Casino war, wo auch sehr viele nach dem Commerce hingegangen sind, der war komplett aus, der war voll. Wir konnten nicht mehr Leute da reinbringen. Also wir waren über 400 Mann, würde ich sagen. Und das allein zu mir vorzustellen, ich dachte jetzt 100. Stiftungsfest, ja, ist groß. Wenn ich jetzt an Mainz denke, das wir jetzt auch vor ein paar Jahren gefeiert hatten, es wird groß, es wird schön, aber dass es wirklich so riesig veranstaltet wurde, das hätte ich nicht gedacht. Wir hatten nämlich auch am Freitag, am Anfang vom Wochenende, hatten wir einen Klavierspieler, der ein extra Konzert nur für uns gemacht hat, in der Konzerthalle in Konzeption. Mhm. Ich erinnere mich nicht an den Namen gerade, aber er kam aus Österreich und der hat dann nur für uns ein Klavierkonzert gehalten und dann noch mit Orchester hinten dran für einen Teil und da hast du dann nur Korpomützen gesehen im Publikum und dann Busunternehmen, die dich von da direkt wieder aufs Haus oder zum Hotel gebracht haben, das haben die alles organisiert, also das war wirklich extremst gut organisiert von den Aktiven und von den alten Herren.
Mhm. Ja, es hört sich ja an, als wäre das Verbindungslesen dort wesentlich gesünder dort unten, als es bei uns der Fall ist.
Absolut, also wir können da mit Couleur, also in Konzeption hatten wir einmal den Fall, dass ein alter Herr in der Vergangenheit wegen dem Couleur und wegen dem Couleur-Tragen zusammengeschlagen wurde und leider dadurch auch verstorben ist, meines Wissens nach.
Mhm.
Aber sonst, wenn ich Leuten erzählt habe, ja, ich wohne da und da hinter der Uni, in dem Haus Montagna, da haben sie gesagt, ah ja, die Burschen. Also so in Spanisch und dann nur gesagt die Burschen, weil die dann bekannt sind für ihre Partys, für Veranstaltungen, für halt diverse Sachen, die so um Konzeption machen und dafür sind sie halt wirklich überall bekannt. Also in komplett Konzeption konnte ich sagen, Burschenschaft Montagna und dann haben sie gesagt, ah ja, die Burschen, wir sind da für Halloween immer oder für irgendeine andere Party.
Das
beim
Wahnsinn.
18. September, beim 18 de Septiembre war das quasi die chilenische Einheitstagsfeier. Die geht 7 Tage lang und da sind 3 Feiern auf unserem Haus gewesen.
Geil. Cool. Ja, das ist ja richtig fast schon romantisch. Also so die Vorstellung, da unten aktiv zu sein. Also sagen wir mal klar, mit dem Totschlag, der da wahrscheinlich passiert ist, das ist nicht schön, aber sonst ist ja wie so ein Traum, ne?
Also absolut. Deswegen würde ich auch jedem, der über ein Auslandssemester nachdenkt und ich meine, in Santiago kann man alles Mögliche studieren. Ich habe jemanden von einem Damenbund aus Münster, habe ich in Santiago getroffen, die hat bei der Mädchenschaft übernachtet.
Athena oder Monasteria?
Monasteria. Und die hat dort Jura gemacht. In Spanisch zwar, aber es gibt auch einen deutschen Teil.
Mhm.
Man kann wirklich alles dort irgendwie studieren und wenn man über ein Auslandssemester nachdenkt, dann kann ich nur empfehlen, mal nach Chile zu kommen. Die Gebünde kann man leicht über Instagram oder die E-Mails auf Couleurbummel erreichen.
Mhm.
Und dann, also ein Zimmer haben sie, die sind immer sehr gerne für Couleurbesuch, sage ich mal so, oder für halt Verkehrsgäste sind sie immer zu haben.
Schön. Habt ihr gehört? Also das nächste Mal, wenn man in Chile ist, sofort sich bei einem der Bühne melden.
Aber gern bei der Montagna.
Wenn die Montagna und Alemannia eine gemeinsame Kneipe machen würden, was darf da auf keinen Fall fehlen?
Also der verbindende Faktor auf jeden Fall Joachim. Der ist auch bei unserer Altherrenschaft, also in unserem kompletten Bund ist er bekannt. Geschichten fliegen immer noch von ihm rum. Die neuen Füchse lernen von ihm. Also das ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Und der ist jedem im Kopf geblieben. Aber was nicht fehlen dürfte, wäre fürs Bierdorf auf jeden Fall, also deutsches Bier, es gab viel deutsches Bier in Chile, aber mal einen Kölsch trinken bei uns am Tresen und damit die Deutschen auch mal Pisco probieren können, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, was würdest du einem jungen Chilenen sagen, der überlegt, in eine Verbindung einzutreten und was einem jungen Deutschen?
Also einem Chilenen würde ich sagen, dass du da, also wie gesagt, die keilen meistens in den deutschen Schulen, also sie haben schon eine Deutschkenntnis, wenn sie reinkommen.
Mhm.
Die meisten, es gibt gewisse Ausnahmen und da würde ich sagen, dann benutzt die Chance, lern so viel Deutsch, benutzt diese Connection, dass wirklich viele Leute kommen dann nach Deutschland und erleben diese andere Kultur und einfach nur aus der Möglichkeit, die Burschenschaft einem gibt.
Mhm.
Und in Deutschland würde ich ungefähr das Gleiche sagen, also was ich mir immer zu Herzen nehme, ich lerne Leute kennen oder stehe mit Leuten am Tresen, mit denen würde ich nie im Leben überhaupt die Chance haben zu reden.
Mhm.
Und ich lerne Leute neue Leute kennen. Also es hat viele Vorteile. Ich kann in anderen Städten mal übernachten für gratis und ein Wochenende bleiben. Mir kann jemand irgendwie auch die Stadt zeigen. Die Veranstaltungen sind in ganz Deutschland. Also wenn man wirklich wollte, könnte man ja eigentlich jedes Wochenende in einer anderen Stadt irgendeine Kneipe mitmachen.
Ja.
Und so viele Leute kennenlernen. Meine Kontaktliste ist, seitdem ich aktiv bin, wahrscheinlich vervierfacht oder so.
Mhm.
Und man hat in jeder Stadt irgendjemanden, den man anrufen kann. Das ist halt so ein Riesenvorteil, den ich daraus ziehe vor allem.
Ja, dieses unfassbare menschliche Miteinander, was die Verbindungsbubble bietet, das ist, ja, das findest du anderswo auch, glaube ich.
Manchmal
gar nicht.
Auch gegeneinander.
Ja, das auch. Aber ich meine, das findest du sonst im Muggelleben eigentlich gar nicht so richtig. Da habe ich nämlich auch direkt noch eine Frage in dem Zusammenleben. Du hattest ja eben gesagt, über Social Media ist es jetzt so, dass die Chilenen ja auch, sagen wir mal, ihr Deutsch ein bisschen verbessern, weil sie halt auch so dieses Umgangsdeutsch halt auch nochmal lernen, also was sie in der Schule so nicht erlernen würden. Ist es jetzt so, durch Instagram, Facebook und TikTok, dass die chilenischen Bünde jetzt auch mehr dann auch aus Deutschland mitkriegen, dass die es mehr verfolgen? Gehen die auch dann bei Tramizu zum Beispiel rein oder folgen die Corpo-Meme oder?
Ja, das ist die Sache. Ich wurde sehr oft auch benutzt, um Corpo-Memes zu erklären, weil die sind, wenn ich jetzt irgendwelchen Bünden auf meinem Instagram, wo ich sehe, ich folge denen, vier andere Chilenen folgen denen auch, weil sie dann halt einfach interessiert sind, wie es in Deutschland abläuft. Und vor allem Corpo-Memes ist bei denen sehr beliebt, wird sehr oft in die Gruppen geschickt, auch von alten Herren zum Teil. Das ist wirklich sehr, sehr beliebt bei denen.
Das ist eine geniale Idee, das Ding.
Ich finde Corpo-Memes auch immer super, super lustig. Es gibt ein paar, die sind nicht so lustig, aber meistens. Und dann kann man es auch jemandem nicht Corpo, kann man sowas eigentlich auch gar nicht erklären.
Ja, klar. Also, das habe ich auch oft, dass die Leute außerhalb der Bubble das überhaupt gar nicht lustig finden, weil sie auch gar keinen Bezug dazu halt haben. Ne? Und wir sitzen da und denken uns, geil, wie lustig ist das denn?
Da habe ich jetzt letztens auch einen neuen Account gefunden, der heißt ADH Gourmet. Da werden halt Bilder reingeschickt von den tollsten kulinarischen Errungenschaften, die man ADH so findet.
Ja, mit dem
da kann sich jeder mal vorstellen, was da so gepostet wird.
Ist gut, also hier ADH Gourmet, wenn du das hörst, wir hatten ja schon mal telefoniert.
Dein
Interview ist noch offen hier.
Ich habe auch schon mal das ein oder andere Bild reingeschickt.
Es ist auch einfach geil. Also das ist authentisches Leben ADH.
Und authentischer geht es nicht mehr.
Ja.
Dann müsste man da leben.
Es ist so, es ist auch jedes Mal so, wenn ich irgendwie auf anderen Häusern bin und es wird Essen gereicht und dann wird das auf Tellern serviert oder in irgendwelchen Töpfen dort gekocht. Ich denke immer so, nein, kann man nicht irgendwie einen Döner holen oder so.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja gut, dann lass uns mal zum Schluss kommen. Was wünschst du dir für die Zukunft der Burschenschaften in beiden Ländern? Ich meine, wir Burschenschaften, es ist halt schwierig, also auch innerhalb, sagen wir mal, in der burschenschaftlichen Bewegung in Deutschland, die ist extrem zersplittert. Die Frage ist ja auch da nach dem Sinn, nach der Wiedervereinigung. Es wird immer von der einen Strömung wird das definitiv bejaht, von der anderen wird das abgewiesen und verleugnet und nicht so gesehen. Wie würdest du das sagen? Vielleicht der chilenische Ansatz auch eine Möglichkeit in Deutschland, eine gewisse Zeitlosigkeit halt in dem Bestehen zu bekommen?
Also im Grundprinzip, was ich auch immer sage, egal ob es ein Bund ist, mit dem man Rivalitäten hat oder den man nicht unbedingt mag, ich freue mich für jeden Bund, der Nachwuchs kriegt, der eine neue Aktivitas hat. Ich muss jetzt nicht unbedingt Kontakt mit den Menschen haben, aber ich freue mich wirklich für jeden Bund, der irgendwie seinen Nachwuchs kriegt und halt auch nicht nur den burschenschaftlichen Gedanken weiterführen kann, sondern halt auch das Studentenwesen. Mhm. Ich weiß, wie sehr es mich bereichert hat und ich weiß auch, dass es so viele Leute noch bereichern kann. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne, also bei mir geht es langsam in Richtung Ende der aktiven Zeit. Ich hatte so eine verdammt gute Zeit. Ich kann so viele Geschichten erzählen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. An manchen Momenten natürlich auch ein bisschen weniger Spaß, aber das gehört halt dazu.
Mhm.
Und ich freue mich für jeden Bund, der irgendwie seinen Nachwuchs kriegt, egal von wer oder von wo.
Mhm.
Damit das einfach, also ich meine, bei uns, es gibt es seit 100 Jahren und bei manchen gibt es 150 etc. Und sowas Altes, Traditionelles zu verlieren, wäre halt einfach schade. Vor allem mit dem historischen Kontext, in dem Burschenschaften alleine stehen.
Mhm.
Sowas zu verlieren, das wäre traurig.
Ja. Aber so wie du das gerade gesagt hast, man merkt dir halt auch an, dass du das Ganze sehr liebst. Ne? Also dass du mit vollem Herzen dahinter steckst. Und das finde ich schön, das ist sehr authentisch.
Vielen Dank. Blut, Schweiß und Reden, sag ich nur, sind schon in alles Mögliche reingeflossen.
Sehr schön. Aaron, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein spannender und schöner Talk mit dir.
Ich bedanke mich und ich weiß nicht, ob ich es hier nochmal anbringen will oder im Podcast.
Oh.
Habe ich ein kleines Gastgeschenk vom 100. Stiftungsfest, habe ich einen Krug mitgebracht.
Ach, das ist aber nett.
Ich wollte auch eigentlich eine Flasche Pisco mitbringen, doch ich habe sie leider in der Heimat gelassen.
Das ist ja Wahnsinn. Dankeschön.
Heißt, zum nächsten Mal, wenn ich jemanden weiß, der hierher kommt, bringe ich auch noch eine Flasche Pisco mit.
Gerne.
Oder vielleicht treffen wir uns nochmal bei unserem Tresen.
Runde 2.
Ja, an sich. Ich kann bestimmt ein paar deutsche, also alte Herren von uns, die in Deutschland wohnen, auch nochmal hierher einladen.
Ja, machen wir einen Talk mit mehreren.
Gerne. Bald ist auch das Treffen der Freunde der chilenischen Burschenschaften und da werde ich dann auch nochmal ein bisschen Werbung machen für Corpo Talk.
Sehr schön. Dankeschön. Leute, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dann. Ciao. Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Loving you is my problem.